Sie hören den Kurier.
Die Hinweise verdichten sich. Bundeskanzler Sebastian Kurz steht wieder einmal vor dem Aus. Wir haben eine massive Regierungskrise. Die Opposition, SPÖ, FPÖ und NEOS, wird Kurz am Dienstag bei einer Sondersitzung das Misstrauen aussprechen. Und auch die Grünen haben heute im Laufe des Tages die Handlungsfähigkeit des Kanzlers in Frage gestellt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen führt heute und morgen mit den Chefs sämtlicher Parlamentsparteien Gespräche. Im Hintergrund wird bereits an Alternativen gearbeitet. Welche das wären und wie Experten diese Regierungskrise beurteilen, hören Sie heute im Daily Podcast des Kurier mit mir, Michael Hammerl. Halten wir es kurz. Folgende Varianten sind realistisch. Die Grünen würden prinzipiell gerne weiter regieren. Allerdings nicht mit Kurz, sondern mit einem Kanzler aus den Reihen der schwarzen ÖVP. Zum Beispiel dem Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Die Grünen sind sich ihrer Sache wohl auch deshalb sehr sicher, weil sie es geschafft haben, Teile der ÖVP auf ihre Seite zu ziehen. Nach den gestrigen Hausdurchsuchungen haben die grünen Ministerinnen und Minister mit ihren ÖVP-Gegenübern telefoniert. Lässt sich die ÖVP auf Schwarz-Grün nicht ein, ist eine weitere Variante derzeit hoch im Kurs. Eine Mehrheit aus SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS unterstützt vorerst eine Beamtenregierung. Und zwar ohne ÖVP. 2022 soll es dann Neuwahlen geben. Wir möchten nach dieser kurzen Einleitung jetzt noch mehr Licht ins Dunkel bringen. Mein Kollege Bernhard Gaul hat den Politexperten Thomas Hofer angerufen und gefragt, wie es in den nächsten Tagen weitergehen könnte.
Herr Hofer, es ist derzeit alles im Fluss, das ist überhaupt keine Frage. Welche Alternativen sind jetzt eigentlich da? Was glauben Sie, wie kann das überhaupt weitergehen?
Nun, die Grünen gehen da natürlich schon aufs Ganze jetzt. Das ist einfach so. Für die Grünen ist ganz offensichtlich ein Kanzler Kurz nicht mehr vorstellbar. Denn ansonsten wäre der Schritt heute, wo man ihm auch die Handlungsfähigkeit abspricht, beziehungsweise die nur eingeschränkt sieht, auch nicht sinnvoll. Das heißt, die Grünen erhöhen da jetzt einfach den Druck auf die ÖVP, jemand anderen als Sebastian Kurz zu nominieren als Kanzler. Und die zweite Alternative wäre natürlich, da in Richtung entweder einer anderen Regierung zu gehen, was allerdings schwer vorstellbar ist, denn die müsste entweder dann eine quasi Konzentrationsregierung ohne die ÖVP sein oder eine Dreierkonstellation aus Rot, Grün, Pink und mit einer Stützung der FPÖ. Das ist natürlich eine schwierige Konstellation, was aber natürlich auch ein Thema ist und womit vielleicht auch manche kalkulieren, sind natürlich Neuwahlen. Das haben ja auch schon manche angekündigt aus der FPÖ, von Herbert Kickl zum Beispiel hat man das ja auch schon sehr, sehr deutlich gehört.
So ein Wahlkampf wäre vom Sebastian Kurz mit der ÖVP ja eher so eine Art jetzt erst recht Wahlkampf. Kann das überhaupt funktionieren?
Ja. Nun, es hat schon einmal funktioniert, nämlich 2019. Allerdings sind die Vorbedingungen natürlich andere. Damals hat sich Kurz zwar auch in die Opferrolle begeben, aber der Unterschied war, damals war eben Ibiza sehr stark, klarerweise noch damals jedenfalls, mit Ibiza verbunden und mit der FPÖ verbunden, das heißt mit dem Koalitionspartner. Und diesmal wird das Ganze natürlich schon auch an ihn bitten. Und selbst wenn er da einen erfolgreichen Wahlkampf führt in der Opferrolle, mit einem jetzt erst recht, wie Sie richtig sagen, ist die Frage noch immer, wer koaliert danach mit ihm? Und wenn wir das durchdeklinieren, dann gibt es eigentlich keinen Koalitionspartner mehr, der übrig ist. Denn es ist nicht vorstellbar, dass die Grünen jetzt sagen, Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder nicht gegeben, dass die dann wieder mit einem Kurz in die Regierung gehen und den zum Bundeskanzler machen. Es ist bei der FPÖ nicht denkbar, denn Herbert Kickl, glaube ich, steht dafür, dass er das jedenfalls nicht will. Er hat nicht umsonst den Slogan geprägt, Kurz muss weg. Und bei der SPÖ ist das ebenfalls nicht denkbar. Wenn man jetzt sagt, er muss zurücktreten, kann man ihn nachher nicht nach einem Wahlkampf zum Kanzler machen. Das heißt, da sind die Optionen eigentlich tendieren gegen null. Und das ist etwas, was man sicherlich jetzt in der ÖVP auch diskutieren wird. Es ist jetzt noch schwer zu sagen, denn zur Stunde werden wohl einige Granten der ÖVP da die Köpfe zusammenstecken und beratschlagen, sehr, sehr was denn zu tun ist. Ja. Ja, definitiv. Denn es ist eben eine sehr, sehr schwierige strategische Ausgangslage. Und natürlich, und das muss man bei jedem Satz betonen, dass die Unschuldsvermutung gilt, dass das alles nicht bewiesen ist, dass das jetzt mal nur Vorwürfe sind, aber sie sind natürlich in der Massivität dieser 104 Seiten der Staatsanwaltschaft schon so, dass das auch viele in der ÖVP auf den falschen Fuß erwischt hat und etwas, was man in dieser Heftigkeit wohl nicht erwartet hat. Die Frage ist einfach, wie man es jetzt strategisch durchanalysiert, dass der Kanzler nicht gehen will, das haben wir gehört, das ist vielleicht persönlich auch nachvollziehbar. Und wie gesagt, aufgrund der Unschuldsvermutung kann er das natürlich auch in diese Richtung argumentieren. Aber, und das ist ein großes Aber, die Frage ist eben, wie kann es für die eigene Partei weitergehen? Wie schätzen das zum Beispiel die mächtigen Landeshauptleute eben in der ÖVP ein?
Es ist ja so, dass in den Umfragen, die haben sich ja nicht sehr groß verändert seit den letzten Wahlen, ist es immer so, dass die ÖVP definitiv deutlich voran ist. Ja. Also selbst wenn wir davon ausgehen, dass sie ein paar Prozentpunkte verlieren würden bei einer Neuwahl, das sind ganz viele Konjunktive, überhaupt keine Frage. Sie sagen sozusagen, mit wem man dann koalieren kann, das wäre eine große Frage. Da muss ich aber entgegenhalten, die Macht ist ein Hund, oder? Also die Parteien streben ja sehr wohl dann doch zur Macht und fallen dann auch gerne um, oder?
Ja, das ist schon richtig. Allerdings glaube ich, dass einfach für die jeweiligen Parteien, wie ich es genannt habe, die Option Kurz wohl zu ist. Denn wenn man sich so festlegt, dann kann man sich, denken Sie sich durch, spielen wir es durch, wenn Sie jetzt die Grünen sind und Sie sagen, sicherlich nicht mehr mit Kurz und nach einem Wahlkampf, nach geschlagener Wahl, machen Sie es erst recht wieder, kaum denkbar. Bei Kickl ist das schon lang passiert und der FPÖ, der hat eben diesen Slogan, hat auch ein strategisches im Übrigen, wählertechnisch gesehen, Interesse daran, dass Sebastian Kurz nicht mehr an der Spitze der ÖVP steht, denn der hat natürlich auch sehr erfolgreich im freiheitlichen Lager zweimal gewildert, 2017 und 2019. Und bei der SPÖ ist es natürlich auch so, wenn es jetzt eine Festlegung gibt, kann man immer sagen, gut, das kann wer anderer dann mit ihm machen. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man dann in eine Koalition geht, in eine neue, und es sind Verfahren de facto am Laufen. Denn ich gehe jetzt nicht davon aus, bin jetzt aber nicht der Justizexperte, dass diese Vorwürfe, die da jetzt massiv erhoben wurden in diesen 104 Seiten seitens der Staatsanwaltschaft, dass die binnen Monatsfrist zu klären sind. Das wird wohl ein längeres Prozedere sein. Und da eine Regierungsbildung quasi reinzusetzen unter denselben Vorbedingungen, unter denen man jetzt zu Neuwahlen ruft, das ist aus meiner Sicht schwer vorstellbar bei aller Machtorientierung. Da haben Sie schon recht. Aber es ist auch die Emotion, das ist ja nicht erst seit gestern so, bei allen auch Oppositionsparteien und auch bei den Grünen, möchte ich anfügen, sehr, sehr hoch und muss man auch sagen, sehr, sehr negativ gegenüber dem aktuellen Bundeskanzler.
Das war Politikberater Thomas Hofer am Telefon. Herzlichen Dank, Herr Hofer.
Vielen Dank.
Es ist also schwer vorstellbar, dass die aktuellen Oppositionsparteien und auch die Grünen weiter mit Kurz in einer Regierung sein wollen, sagt Politberater Thomas Hofer. Aber falls es zu Neuwahlen kommt, stellt sich auch die Frage, ob die ÖVP weiter geschlossen hinter Sebastian Kurz steht. Bernhard Gaul hat daher den Meinungsforscher Wolfgang Bachmeier vom OGM-Institut angerufen und gefragt, ob es für die ÖVP gut gehen kann, wenn sie einen jetzt erst recht Wahlkampf mit Sebastian Kurz an der Spitze führt.
Ich glaube, dass es auch mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren wird. Wir haben da die gleiche Situation oder eine vergleichbare Situation wie zum Höhepunkt des Ibiza-Ausschusses mit den Chat-Protokollen, wo ja auch die ÖVP und manche ihre Vertreter und Vertreterinnen im Fokus der Angriffe waren. Und da war auch in den Umfragen, in unseren Umfragen, sage ich jetzt mal vorsichtshalber vorweg, war zu sehen, dass die ÖVP etwas absinkt. Das heißt, es sind ein paar Zustimmungen von Wählergruppen, die eher Kurz, Sebastian Kurz bezogen waren, außerhalb der ÖVP, haben sich verringert, ja, weil ein Kanzlerbonus oder Landeshauptmannbonus heißt im Wesentlichen, dass man dann nicht nur in der eigenen Wählerschaft, sondern auch in anderen Wählergruppen Personen anzieht, und die aufgrund der Persönlichkeitsorientierung dann auch diese Partei wählen, ja, wegen der verstärkten Personifizierung. Das heißt damals, und ich sage das damals jetzt, weil das würde ich jetzt mal mit aller Vorsicht und Zurückhaltung je nachdem wie die weiteren Entwicklungen sind, auf aktuell übertragen. Damals war zu sehen, dass einige Wähler, Wählerinnen außerhalb der ÖVP-Wählerschaft mit starker Sebastian-Kurz-Orientierung abgesprungen sind. Deswegen leicht, also verringerter Kanzlerbonus, deswegen leichter Rückgang für die ÖVP in unseren Umfragen. Aber gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass die Reihen sich immer dichter geschlossen haben innerhalb der ÖVP-Anhängerschaft, dass auch in Fragestellungen über die Sicherheit der Unterstützung der ÖVP im Vergleich zu früheren Umfragen zugenommen hat. Das heißt, es gibt da eine Art Wagenburg-Effekt, wenn unser oberster Chef sozusagen angegriffen wird, der, wenn Sie wollen, Häuptling und Indianer, ja, dann stellen sie sich hinter ihn oder schützen vor ihn. Und deswegen hat die ÖVP in den Umfragen damals trotz Ibiza-Ausschussangriffen und Chatprotokollen recht wenig verloren. Und Ähnliches würde ich jetzt mal kurzfristig für aktuell erwarten. Hauptgrund dafür ist nicht die enorme Parteidisziplin in den Wählergruppen. Die werden ja immer mobiler. Schauen Sie, was in Graz passiert ist bei der letzten Wahl in Oberösterreich. Sondern Hauptgrund ist eigentlich das breit vorhandene Bild in der Wählerschaft, dass sich erstens diese Sachen, um die es jetzt geht und diese Angriffe, ja, dass sich das nicht gehört und das abgeschafft gehört, das ohne Frage, aber dass das nichts Neues ist und dass es alle anderen genauso gemacht haben und jetzt halt auf Sebastian Kurz und der ÖVP zugespitzt wird.
Jetzt ist es aber so, dass die Affäre ist jetzt keine 24 Stunden alt, ja, diese Inseraten-Affäre mit der Zeitung Österreich. Wie lange dauert das überhaupt sozusagen, bis das bei einem Großteil der Bevölkerung angekommen ist, um was es da eigentlich geht?
Ja, völlig richtig. Das geht alles nicht so schnell, wie Medien berichten. Ja, und das wird nicht quasi in derselben Minute gelesen. Das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe, meist sehr Social-Media-aktiven Menschen, die sofort die Nachrichten aufnimmt, weitergibt, kommentiert und so weiter. Das ist eine absolute Minderheit, die natürlich sehr rasch auch ihre Meinungen hörbar und sichtbar äußert. Das sind dann die Blogs, die in den Zeitungsportalen landen und so weiter und so weiter. Und deshalb oft den Eindruck vermittelt, das sei die Reaktion der Mehrheit. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Mehrheit reagiert erstens langsam und zweitens meist anders als die rasche Minderheit. Es ist daher immer die Gefahr in der Medienberichterstattung im Zusammenhang mit solchen politischen Vorkommnissen, dass eine, ich sage jetzt mal, kleine Minderheitengruppe mehr oder minder Meinungsführerschaft zu einem Thema übernimmt und in Wirklichkeit eine relativ, ich will nicht sagen schweigende, aber doch eine relativ zurückhaltende Mehrheit oft anderer Meinung ist.
Nun sind aber die Anschuldigungen, die es jetzt gibt gegen Sebastian Kurz, doch deutlich mehr, als es sozusagen da 2017 oder 2019 eben gab, nach Ibiza.
Ja.
Das spielt doch wohl eine Rolle, oder? Wird das nicht ankommen?
Richtig, aber das ist absolut noch nicht gesickert bei der Breite der Menschen. Das heißt, jetzt sehr rasch erscheinende Meinungsumfragen liefern wohl Ergebnisse, aber die sind sozusagen relativ schnelle, oberflächliche Betrachtungsweisen, bis auf eine kleine Gruppe von wirklich Politikinteressierten. Das Ganze dauert eine Weile und wie schon eingangs beim ersten Statement betont, man muss ja abwarten, wie sich sozusagen die Anschuldigungen und die Beweise, ja, weiterentwickeln, vertiefen, verstärken oder auch nicht. Ja. Davon abhängig wird sich dann das weitere Bild entwickeln.
Was ja neu ist, ist sozusagen, dass auch die Meinungsumfrageinstitute hier in der Kritik stehen. Sie waren der Gründer und sind Geschäftsführer von OGM und seit Jahrzehnten in diesem Feld der Meinungs- und Marketingforschung tätig. Wie sehen Sie denn das sozusagen? Der Vorwurf ist ja der, dass eine Meinungsumfrage komplett manipuliert wurde, wenn da nicht sogar überhaupt vorgegeben wurde, welche Zahlen da rauskommen. Wie sehen Sie das eigentlich? Kann man das verhindern? Gibt es da einen Goldstandard bei Meinungsumfragen? Worauf kann sich der Leser, der Bürger eigentlich verlassen bei sowas?
Also aus meiner persönlichen jahrelangen, wie Sie richtig sagen, jahrzehntelangen Sichtweise, kam es schon immer wieder vor, ja, und ist auch in der letzten Zeit nicht ausgestorben, dass es immer wieder Meinungsumfragen gibt, die einen gewissen Drall aufweisen. Dass jetzt effektiv ein Besteller einer Umfrage mehr oder minder sagt, das und das hätte ich gerne als Ergebnis und können Sie dafür sorgen. Also das ist mir fremd. Was mir aber nicht fremd ist und was mehr oder minder laufend vorkommt und jetzt nicht unbedingt ungesetzlich ist, aber es ist einfach so zu betrachten, ja, dass viele Auftraggeber aus ihrer persönlichen Sicht, aus ihrer Interessenslage heraus, oft auch Fragenkataloge und Themenkataloge bei Umfrage, Angebotseinholungen und auch Aufträgen vorgeben, mit denen man sich als Institut identifizieren kann oder auch nicht. Also wir haben genügend im Laufe der letzten Jahre und davor auch.
Geht es um manipulativ und suggestiv Geschichten?
Richtig, es geht um die letztlich, wie man, welche Themen in einer Umfrage überhaupt behandelt werden. Wenn du eine Frage stellst, pflanzt du ja damit in den Kopf der befragten Person ein Thema ein, das sie, mit dem sie quasi überfallen wird, ja? Das für sie vielleicht neu ist, ja. Und mit den meist vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gibst du eine gewisse eingeschränkte Anzahl von Reaktionen der Öffentlichkeit vor. Und dann verteilen sich die Prozentergebnisse. Dass sie bei Übernahme solcher Themenkatalogswünsche oder gar vorgefertigter Fragebögen, dass sie diese kritisch anschaut und selber aufgrund der eigenen Erfahrungen ein Urteil bildet, ob diese Fragen, wie das so völlig undeutsch heißt, ausgewogen, man sagt dichotom, ja, mit beiderseitigen Antwortbildern sind, oder ob sie zum Beispiel einseitig formuliert sind, wie auch immer und so weiter. Und dann sollte man als Institut ausgleichend eingreifen. Wir von OGM haben aus diesen Gründen schon manche Umfrageaufträge nicht bekommen, weil wir den Fragenkatalog gesehen haben und von Anfang an gesagt haben, den müssen wir überarbeiten. Wir halten die Frage 7 und 12 für zu einseitig, das müsste man so und so und so. Ob dann deswegen kein Umfrageauftrag kam, will ich jetzt gar nicht behaupten, aber er kam nicht. Und ich lese jede Woche in den Medien irgendwelche Umfragen, die jetzt nicht ein solches High-Level-Thema darstellen, wie derzeit mit ÖVP und Kanzler Kurz, sondern sonstige andere Themen, wo ich mir auch denke, die Fragestellungen und Antwortvorgaben sind problematisch und damit hat eigentlich ein Auftraggeber sein Interessensziel erreicht und es durch Publikation veröffentlicht und zum Teil der öffentlichen Meinung gemacht.
Schon, aber also das Problem, das jetzt ist ja offenbar, dass diese Umfragen, da sind Zahlen hineingeschrieben worden von den Pressesprechern einfach nur. Also wie würde die ÖVP unter Mitterlehner abschneiden, wie würde die ÖVP unter Kurz abschneiden und dann sind einfach andere Zahlen reingeschrieben, also erfundene Zahlen offenbar reingeschrieben worden.
Also wenn das so ist und das auch noch erstens mal auf Wunsch oder gar mehr oder minder Anordnung, ja, oder auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers, die können Sie bitte nicht und das und jenes und sorgen Sie dafür und das Institut mitspielt, das ist ein No-Go. Ja. Weil wenn du einmal damit anfängst, kommst du aus dieser Nummer nicht mehr heraus. Das ist ja der Punkt.
Was kann denn so eine Meinungsumfrage in einer Zeitung, eine publizierte oder kann sie auch im Radio oder im Fernsehen sein, was löst die denn aus? Also welche Macht hat denn sowas?
Ich glaube, die Macht der Meinungsumfragen wird überschätzt, weil es gibt ja nicht nur eine Umfrage von einem Institut, das damit sozusagen die Deutungshoheit sozusagen über die öffentliche Meinung hat, sondern es gibt mittlerweile sehr viele Institute, die auch alle sich bemühen um Medienarbeit und immer wieder publizieren auch politische Umfragen. Und ich glaube damit, dass sich die publizierten Politumfragen mehr oder minder, auch wenn das eine Institut mehr in diese Richtung neigt, auch da kennen wir seit Jahrzehnten sozusagen, wer eher, Anführungszeichen, wo dazugehören könnte. Aber auch wenn das eine Institut in diese Richtung neigen würde, zur Partei oder zu einer Themenhaltung, das beides, ja, oder in die andere Richtung, so gibt es wieder ein anderes Institut, das wieder ausgleichend wirkt. Also ich glaube, da mittelt sich sehr viel aus. Es gibt aber natürlich auch in der Meinungsforschung, kann es zu einem Herdeneffekt kommen. Ja? Ich verweise da auf die Gemeinderatswahl Wien aus 2015, also nicht die letzte, sondern die vorletzte, wo bis zwei Tage vor der Wahl einhellige Meinung war, Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Strache und Häupl. Ich verweise auch deswegen gern drauf, weil ich persönlich, ja, habe damals circa 2 Wochen vor der Wahl in einer Puls-4-Diskussionssendung, ich weiß nicht mehr, wie der Titel war, ist ähnlich wie im Zentrum, ja, war ich da als einer der Experten dabei und wurde als Meinungsforscher gefragt wegen dieses Kopf-an-Kopf-Rennens und habe dort vor der Wahl völlig offen gesagt, wir von OGM sehen überhaupt kein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich bin sogar der Meinung, dass das herbeigeredet wird, weil es dem Parteienrecht ist, weil es mobilisiert. Ja. Es mobilisiert bei Rot, dass die roten Wähler hingehen, weil Gefahr droht. Es mobilisiert die blauen Wähler, weil sie glauben, der Strache könnte Bürgermeister werden. Und jetzt kommt die unheilige Allianz noch dazu und die Medien sind genauso interessiert. Für die Medien ist er nicht schlimmer als ein langweiliger Wahlkampf.
OGM-Chef Wolfgang Bachmeier war das. Herzlichen Dank, Herr Bachmeier, und alles Gute.
Danke.
Tja, wir können gespannt sein, wie es jetzt weitergeht. Bitte zu beachten, wir erheben ausnahmsweise keinen Anspruch auf Aktualität, denn die Meldungslage ändert sich minütlich. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian verantwortlich. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Mein Name ist Michael Hammerl. Servus.